daraus wird ersichtlich, das Ganze kommt von meiner Seite aus auch aus einem engagierten Interesse heraus, wenn ich das jetzt heute Abend berichte und eben nicht nur aus einer Beobachtungsperspektive. Wenn es jetzt um Fluchtursachen geht, dann, das werden die meisten wissen, haben wir es damit zu tun, dass Fluchtursachen vor allem seit dem Jahr 2015, dem sozusagen Hochpunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, intensiv diskutiert werden. In den Jahren 2014 bis 2016 sind in Europa 3 Millionen Geflüchtete und Migranten und Migrantinnen angekommen. Und seitdem ist das Thema der Fluchtursachen, was natürlich nicht völlig neu ist, aber seitdem ist es so richtig auch auf die politische Tagesordnung quasi gespült worden. Seitdem gibt es seitens der europäischen Länder im Grunde genommen so 2 große Antworten. Die eine Antwort, wir haben es gerade die letzten Tage auf dem Mittelmeer beobachten müssen, mitbekommen müssen. Das eine ist, dass man versucht, Fluchtwege auf allen möglichen Ebenen zu blockieren. Das fängt jetzt inzwischen schon südlich der Sahara an, in Ländern wie Burkina Faso und Mali, also Transitländern in der Sahara selbst, aber vor allem auch in den nordafrikanischen Ländern auf dem Mittelmeer. Das sind aber natürlich auch Verschärfungen innerhalb der Europäischen Union, vor allem auch im Rahmen von Abschiebemaßnahmen. Das ist sozusagen die eine große, wenn man so möchte, Antwort auf diese Flüchtlingskrise 2014 bis 2016, wie es immer genannt wurde. Und die andere große Antwort ist, dass eben Fluchtursachen bekämpft werden sollen. Der Gedanke dahinter, der klingt erstmal bestechend einfach, aber er ist, auch darum wird es gleich gehen, er ist einfach schlicht und ergreifend sachlich falsch. Der Gedanke dahinter ist, wenn es den Leuten nur ein bisschen besser geht, dann werden sie nicht mehr kommen oder dann werden früher oder später weniger kommen, wenn sich die Situation in den Herkunftsländern verändern würde. Diesbezüglich muss man tatsächlich sagen, ist das Ganze auf Eis gebaut, auf Sand gebaut, dazu komme ich gleich noch. So einfach ist es nicht, so einfach lassen sich Leute nicht abhalten. Aber jetzt erstmal zur Frage der Programme. Auch das haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen. Es ging los mit dem Valletta-Gipfel im November 2015, also das war mitten während der großen Periode der Ankunft, als sich in der maltesischen Hauptstadt Valletta afrikanische und europäische Regierungschefs getroffen haben und dort den sogenannten Valletta-Aktionsplan beschlossen haben. Und der bestand eben genau auch in diesem Doppel, was sich eben benannt hat. Es wurde vereinbart, dass man verschiedenste Maßnahmen ergreift, um eben dafür zu sorgen, dass weniger Flüchtlinge ankommen. Es wurde aber eben auch vereinbart, dass Fluchtursachen bekämpft werden sollen. Dafür wurde ein Nothilfe-Treuhandfonds seitens der Europäischen Union aufgesetzt. Der war anfangs mit 1,8 Milliarden Euro ausgestattet. Inzwischen ist das auf 4,1 Milliarden erhöht worden. Dann ein knappes Jahr später beim G20-Gipfel im Juni 2017 in Hamburg wurde unter Federführung des damaligen Bundesfinanzministers Schäuble der Compact with Africa verabschiedet. Der Compact with Africa ist ein Aktionsprogramm, bei dem es darum geht, Privatinvestitionen in zumindest ein bisschen prosperierenden oder in den Ländern Afrikas zu fördern, die prosperieren. Dahinter steht die Überlegung, es gibt zu wenig Investitionen, zu wenig Privatinvestitionen. Der Staat, der kann das nicht leisten. Weder die europäischen Staaten noch die afrikanischen Staaten können sozusagen die Investitionen stemmen, die erforderlich wären, um Entwicklung voranzubringen. Deswegen wurde dort eben der Compact with Africa beschlossen. Das ist, wie gesagt, so ein Plan, der Privatinvestitionen fördern soll. Und darüber erhofft man sich eben langfristig auch Entwicklung in den afrikanischen Ländern. Das sind aber nur die beiden bekanntesten. Der Aktionsplan von Valletta und der Compact with Africa sind nur die beiden bekanntesten Programme. Es ist tatsächlich auch so, dass verschiedenste Entwicklungsbanken, die Afrikanische Entwicklungsbank und auch andere, haben ebenfalls Programme aufgesetzt. Die Afrikanische Entwicklungsbank möchte in den nächsten 10 Jahren 24 Milliarden Dollar investieren, um die afrikanische Landwirtschaft zu modernisieren. Und wenn man da jetzt sozusagen ein bisschen noch in die Tiefe geht, dann würde man noch eine ganze Menge weiterer solcher Programme finden, wo, wenn man so möchte, erstmal eine ganze Menge viel Geld zusammenkommt. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, und ich habe es ja eben schon angedeutet, kann das überhaupt funktionieren? Hier muss man erstmal grundsätzlich sagen, es gibt diverse Einwände, die man formulieren muss. Einwand Nummer 1 ist die sozusagen Kultur der Mobilität, wie sie sich in Afrika nicht erst in den letzten 100 oder 200 Jahren, sondern im Grunde genommen, man muss fast sagen, in den letzten 1000 Jahren entwickelt hat. Diese Kultur der Mobilität wird sträflich unterschätzt. Es wird unterschätzt, dass eben in vielen afrikanischen Ländern Mobilität nicht sozusagen eine Notfallreaktion auf eine Notfallsituation ist, sondern Normalität. Dass Mobilität schon ganz lange zum Alltagsleben in vielen afrikanischen Ländern dazugehört, dass das gar nicht als etwas ganz Ungewöhnliches empfunden wird. Dementsprechend gibt es unglaublich viele Weisheiten und Sprüche und Lieder und so weiter und so fort, die eben auch das Thema der Migration thematisieren. Es gibt ein Sprichwort in Afrika, was auch sagt, in Mali, was besagt, Migration heißt vom ersten Tag an der Migration die Rückkehr vorzubereiten. Und damit ist ein ganz entscheidendes Stichwort genannt. Zu dieser sozusagen langen Tradition der Mobilität gehört auch, dass sie zirkulär ist, dass sie oft auch zirkulär entlang der Jahreszeiten ist, dass man eben außerhalb der Regenzeit, wo auf dem Acker gearbeitet wird, dass die jungen Leute, vor allem die jungen Männer, in die Städte gehen und dort Geld verdienen oder weiter in den Süden, in die Küstenländer und dass sie dann auch wieder zurückkommen. Also das ist eine, wenn man so möchte, zirkuläre Bewegung, die ganz tief auch kulturell verankert ist. Es gibt sogar einzelne Kulturen und Regionen, wo diese Mobilität Voraussetzung dafür ist, überhaupt heiraten zu können. Und das sozusagen, also für junge Männer. Und das wird ganz sträflich unterschätzt. Ich möchte ein Zitat eines senegalesischen Journalisten vorlesen, der besagt, der Journalist heißt Tidiane Kassé: In manchen afrikanischen Kulturen gehört das Reisen zur Initiation. Man wird nicht erwachsen, solange man seine Familie nicht verlassen hat, um in die Ferne zu gehen, wo man andere Menschen und Kulturen entdeckt und die Realitäten der Welt kennenlernt. Es geht darum, sich vom Komfort und der Fürsorge der Mutter und vom Schutz des Vaters zu lösen. Zu gehen bedeutet, sich zu beweisen, zurückzukehren, die Seinen mit dem Wissen zu bereichern, das man in einer anderen Welt erlangt hat. Damit ist nicht gesagt, dass es nicht auch Not gibt, die die Leute sozusagen auf den Weg bringt. Aber damit ist gesagt, dass es eben auch eine ganz große Normalität in Sachen Mobilität gibt. Und da macht, wenn man so möchte, die Europäische Union nicht die Rechnung mit dem Wirt dieser Kultur der Mobilität, wenn sie einfach glaubt, wir bauen ein paar Zäune, wir stellen sogar ein paar Schilder auf, irreguläre Migration ist gefährlich und dann würden die Leute nicht mehr gehen. Das ist sozusagen wirklich richtiggehend weltfremd. Deswegen kann das gar nicht funktionieren. Das zweite Grundproblem bei diesem ganzen Fluchtursachendiskurs ist, also bei dieser Hoffnung, wir bekämpfen die Fluchtursachen und dann kommen weniger, dass die Forschung jetzt schon seit Jahrzehnten zeigt, dass Migration mit steigendem Lebensstandard steigt und nicht etwa sinkt. Mit anderen Worten, wenn diese Fluchtursachenbekämpfung erfolgreich sein sollte, was den Menschen in vielen dieser Länder zu wünschen wäre, dann werden erst mal mehr kommen und nicht etwa weniger. Das hat ganz schlicht den Grund, wenn die Leute überhaupt erst ein bestimmtes Wohlstandslevel erreicht haben, verfügen sie überhaupt erst über die materiellen Ressourcen, auch über die sprachlichen Ressourcen und auch über die Verbindungen und Netzwerke, die erforderlich sind, um überhaupt in die Migration gehen zu können. Man kann das auch an Zahlen ablesen. Zu den sozusagen Ländern, woher die meisten Migranten und Migrantinnen kommen, gehören nicht die ärmsten Länder, sondern im Gegenteil die reichsten Länder. Wenn man das nämlich das Verhältnis zwischen Gesamtbevölkerung und dem Teil der Bevölkerung, der im Ausland lebt, sich anguckt, dann haben die reichen Industrieländer einen Durchschnittsquotient von 11,6%. Das heißt, 11,6% der erwachsenen Bevölkerung lebt außerhalb ihres Geburtslandes. Bei den armen und ärmsten Ländern, unter anderem in Afrika, also ökonomisch ärmsten Ländern, ist der Durchschnitt 2%. 2% aller Menschen in Afrika leben außerhalb ihres Geburtslandes. Das heißt nicht, dass es enorm viel Migration gibt, aber die findet in der Regel in den Ländern selbst statt. Mit anderen Worten, auch hier wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass die Migrationsrealität eine ganz andere ist und dass es eben nicht so einfach ist, wir stellen ein paar Zäune auf, dann sind die auch entmutigt und dann kommen die auch nicht mehr, dann haben die auch gar keine Lust mehr zu kommen. So ist es einfach nicht. Das sozusagen sind ganz andere Prozesse, die man da im Auge halten muss. Ich habe eben erwähnt, dritter Punkt, dass die Europäische Union 4,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Wenn man sich diese Zahl wirklich sozusagen auf der Zunge zergehen lässt und kurz darüber nachdenkt, was 4,1 Milliarden Euro sind, dann merkt man schnell, das ist keine ernst gemeinte Summe. Da geht es nicht wirklich um Fluchtursachenbekämpfung. Der Marshallplan des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, geht davon aus, dass zur Verwirklichung der UN-Nachhaltigkeitsziele pro Jahr 600 Milliarden Dollar in Afrika notwendig werden. Nochmal, 600 Millionen Dollar bis 2030 jedes Jahr wären notwendig, um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Afrikanische Entwicklungsbank geht davon aus, dass nur für die Entwicklung der Grundinfrastruktur, Energie, sanitäre Verhältnisse etc. 100 Milliarden Dollar pro Jahr notwendig wären, und zwar auf 20 Jahre hinweg. Das sind jetzt erstmal abstrakte Rechenbeispiele. Das muss man jetzt nicht so sehr auf die Goldwaage legen, aber daran kann man an diesen Relationen sehen, mit 4,1 Milliarden kann man die europäische Öffentlichkeit beruhigen, kann man eben sozusagen ein Trostpflaster verteilen. Seht her, wir sind ja gar nicht nur so schrecklich und sozusagen wehren die Leute auf dem Mittelmeer ab und in der Wüste, sondern wir tun auch was für sie. Aber wenn man sich wirklich die Zahlen konkret anguckt, dann kann man tatsächlich sehen, mit 4,1 Milliarden als Gießkanne über einen riesigen Kontinent, das kann nicht gut gehen. Letzter und entscheidender Punkt, jedenfalls entscheidend für heute Abend, jetzt bei der Frage, was stimmt an diesem Fluchtursachendiskurs eigentlich nicht, ist, dass die Art und Weise, wie über Fluchtursachen geredet wird, dass die einfach nicht wirklich realitätstauglich ist, dass die nicht adäquat ist, dass die, wenn man so möchte, nicht wirklich auf der Höhe des Problems sich befindet. Auf eine gewisse Weise gibt es so eine Art Anything-Goes-Logik, so eine Beliebigkeit. Jeder redet über irgendwelche Fluchtursachen. Wie gesagt, Deutschland, die deutsche Bundesregierung, inzwischen mit 6 verschiedenen Ministerien, redet darüber, dass Privatinvestitionen fehlen. Das ist sozusagen der Hauptfokus. Wenn man sich guckt, worauf die Programme hinauslaufen, dann sind es Privatinvestitionen, die fehlen. NGOs, das werden die meisten wissen, kirchliche Hilfswerke, auch Netzwerke wie unseres, reden halt über einzelne Punkte dort, wo jeweils ihre Schwerpunkte sind. Wir reden über Landgrabbing, andere reden über die Leerfischung der Meere vor der senegalesischen Atlantikküste beispielsweise. Dann reden andere über Rohstoffplünderungen. Die vierten reden darüber, wie mit Dumpinghühnchen die ghanaische Hühnchenwirtschaft kaputt gemacht wird. Das stimmt alles. Es gibt zu wenig Investitionen. Wenn man jetzt die Investitionen in Afrika vergleicht mit der durchschnittlichen Investitionssumme in asiatischen Ländern oder auch in europäischen, dann liegt tatsächlich Afrika im Durchschnitt wirklich weit zurück. Und dass die Handelspolitik, die Agrarpolitik, die Rohstoffpolitik der Europäischen Union, dass die großen Schaden anrichtet, dafür muss man auch nicht sonderlich kritisch sein. Das sagt sogar der Wirtschaftsminister Müller im Marshallplan ganz offen. Der benennt da die Probleme eigentlich relativ ungeschminkt. Also das ist alles vollkommen richtig. Aber damit ist man nicht wirklich auf der Ebene der Probleme, nämlich der Frage, warum hat Afrika als gesamter Kontinent, ein riesiger Kontinent, nur einen Anteil von 1% oder sogar weniger als 1% an der globalen Industrieproduktion. Wie ist das eigentlich historisch entstanden? Warum produziert Afrika weniger als 1% an der globalen sozusagen Industrieproduktion? Warum ist Afrika nur mit 2% am globalen Handel beteiligt? Warum leben immer noch die allermeisten Menschen, ungefähr 2/3 des afrikanischen Kontinents, primär von der Landwirtschaft, obwohl die Landwirtschaft nur noch 10-15% zum afrikaweiten Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandprodukt beiträgt. Also diese Fragen muss man sich vor Augen führen. Warum sind die afrikanischen Staaten eigentlich so pleite, dass sie keine Infrastruktur zur Verfügung stellen können? Warum haben 695 Millionen Menschen keinen Zugang zu sanitären Leistungen, sprich zu Infrastruktur, die normalerweise seitens des Staates geliefert werden müssen? Das sind jetzt lauter Schlagworte, die sozusagen nochmal verdeutlichen sollen, diese Fragen muss man eigentlich beantworten, wenn man eigentlich wissen möchte, warum eben Leute auch aus Perspektivlosigkeit sich dafür entscheiden, wegzugehen. Immer mit dieser sozusagen auch Kultur der Mobilität quasi auch als Motivation im Hintergrund. Um diese Fragen wirklich sinnvoll zu beantworten, muss man langfristige Entwicklungstrends sich angucken. Man kann nicht nur gucken, wie die ghanaische Hühnchenwirtschaft kaputt gemacht wird. Das ist wichtig, um auch was zu verstehen. Um zu verstehen, aha, Europa exportiert seine Hühnchenreste, die hier nicht gegessen werden, und auf einen Schlag werden mehrere 10.000 Menschen, die in der Hühnchen- sozusagen und Geflügelzucht tätig sind, arbeitslos. Oder die Fischer im Senegal, da sind da Hunderttausende, die davon betroffen sind. Und mit denen, die nicht mehr in der Fischverarbeitung arbeiten können, betrifft das 1-2 Millionen Menschen, einfach nur, weil die Meere vor der senegalesischen Atlantikküste leer gefischt werden. Aber damit habe ich natürlich noch nicht das große Ganze verstanden. Das große Ganze, dafür muss ich mir langfristige Entwicklungstrends angucken. Und dafür, und das ist eben der entscheidende Punkt, dafür muss ich mir auch angucken, inwieweit diese langfristigen Entwicklungstrends, was die wiederum auch mit Kolonialismus zu tun haben. Wie sind die im Kolonialismus verankert? Wenn ich heute Abend über Kolonialismus rede, soll es also nicht darum gehen, zu beschreiben, wie der Kolonialismus unter anderem den afrikanischen Kontinent zerstört oder wie er ihn ganz grundlegend umgemodelt hat. Das ist ein eigenes Thema, das wäre viel größer als das, was ich will. Ich will eher benennen, an welchen Punkten durch den Kolonialismus wenn man so möchte, so schlechte Ausgangsvoraussetzungen geschaffen wurden, dass auch nach der formellen Unabhängigkeit, die die meisten afrikanischen Länder rund um das Jahr 1960 erlangt haben, dass sie auch nach der formellen Unabhängigkeit es nicht geschafft haben, wenn man so möchte, auf eigene Beine zu kommen, und zwar auch deshalb nicht geschafft haben, weil Europa weiterhin ganz brutale, so viel will ich vorausschickend schon sagen, auch Interessenpolitik betrieben hat und dafür gesorgt hat, dass die afrikanischen Länder nur ganz schwer überhaupt auf die Beine kommen können. Was verspreche ich mir davon, wenn man das tatsächlich langfristig sich anguckt und auch anguckt, wo liegen hier eigentlich die Wurzeln, sprich wenn man versucht, auch nochmal von der sozusagen Problemanalyse einen Schritt weiter zu gehen, dann weiß man natürlich viel besser, was Fluchtursachenbekämpfung alles heißen und beinhalten könnte. Nur die Privatinvestitionen zu steigern, so viel auch schon mal vorneweg, das reicht nicht. Selbst wenn man sagt, das ist an sich richtig, mit Privatinvestitionen werde ich nicht sozusagen die gesamte Problematik in Anführungszeichen in den Griff kriegen. Da sind noch ganz andere Maßnahmen und auch ganz andere Veränderungen notwendig, auch Veränderungen, wo Europa seine eigenen Interessen zurücknehmen muss und eben tatsächlich ganz anders ernsthaft sozusagen auf Partnerschaft sozusagen sich einlassen müsste. Partnerschaft ist ja heute ein viel zitierter Begriff in dieser Politikwelt, aber sie wird aus meiner Sicht eben leider nur selten praktiziert. Einen zweiten Punkt, den man auch berücksichtigen muss, ich kann ihn heute Abend gar nicht so gut berücksichtigen, das ist in meinen Zahlen jetzt schon deutlich geworden, ist, es ist im Grunde genommen eine, man kann zugespitzt sagen, koloniale Attitüde, immer von Afrika zu reden. Afrika ist ein riesiger Kontinent aus Nordafrika, Westafrika, Ostafrika, Zentralafrika, Südafrika, um nur die wichtigsten Großregionen zu benennen. Das besteht teilweise aus riesigen Ländern. Die Demokratische Republik Kongo, wo jetzt gerade Wahlen stattgefunden haben, ist so groß wie Westeuropa. Also man kann ja diese Größenordnung sich immer mal so auf Karten vergegenwärtigen. Und trotzdem ist es in Europa oft so, wenn über Afrika gesprochen wird, dann ist man sich zu schade, über einzelne Regionen oder gar Länder zu sprechen. Man redet über Afrika. Aber das ist zu ungenau. Wenn wir jetzt über, um es konkreter zu machen, über Fluchtursachen reden, die meisten Geflüchteten kommen derzeit und auch Migrantinnen aus Ostafrika und aus Westafrika. Länder wie Somalia, Äthiopien, Eritrea, Sudan haben natürlich auch Gemeinsamkeiten mit der Geschichte der Länder in Westafrika. Aber es gibt auch unglaublich viele Differenzen. Und wenn man jetzt wirklich ein Stück weit mehr verstehen möchte, macht es auch tatsächlich Sinn, die Regionen auch lieber getrennt zu beachten und dadurch sich ein Stück weit einfach auch die Möglichkeit zu geben, besser, genauer und tiefer zu verstehen und nicht immer über Afrika zu reden und dann über Hühnchen zu reden. Ganz oft kann man auch Beispiele aus Sambia sehen, obwohl ich wirklich noch nie einen Migranten oder Geflüchteten aus Sambia wirklich in Europa getroffen habe. Also das ist oft wahnsinnig zufällig, dann wird aus irgendwelchen afrikanischen Ländern werden irgendwelche Beispiele genannt, es wird gar nicht rückgekoppelt damit, aus welchen Ländern kommen die Leute eigentlich und wie sieht es denn in den Ländern eigentlich konkret aus. Ich möchte versuchen, heute Abend jedenfalls auf der Beispielebene primär über Westafrika zu sprechen. Westafrika kenne ich jetzt aus meiner Arbeit am besten. Westafrika ist aber auch die Region, aus der weiterhin die meisten Migrantinnen und Geflüchteten kommen, nämlich über 50%. Und in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren, war es die ganz große Mehrheit, die vor allem aus westafrikanischen Ländern gekommen ist. Und dann kann man auch Stück für Stück auch gucken, was lässt sich übertragen, aber was ist auch anders. So viel, wenn man sagte, wenn man so möchte, schon mal vorne weg und ganz allgemein. Bevor ich jetzt, und jetzt müssen wir mal eins weitergehen, bevor ich jetzt tatsächlich anfange, das im Detail, diese langfristigen Entwicklungstrends darzustellen, möchte ich ein Zitat vorlesen, ein Zitat von Aimé Césaire. Aimé Césaire ist einer der bekanntesten Lyriker des 20. Jahrhunderts der südlichen Hemisphäre. Er kommt ursprünglich oder er kam von Martinique, einer karibischen Sklaveninsel, die dann irgendwann zu Frankreich dazugeschlagen wird und auch heute eben französisches Hoheitsgebiet ist. Und er war einer der ganz wichtigen Unabhängigkeitskämpfer. Er war einer der Begründer der Negritude. Die Negritude ist eine der großen Befreiungsphilosophien neben dem Panafrikanismus gegangen. Da ging es darum, sich nochmal auf so etwas in Anführungszeichen wie afrikanische Werte zurückzubeziehen, aber nicht in einer romantisch-kitschigen Tradition, sondern durchaus in einer selbstkritischen. Da ging es darum zu sagen, wir als AfrikanerInnen, wir müssen uns überhaupt erstmal, nachdem wir durch den Kolonialismus unserer Werte beraubt wurden, wir müssen überhaupt uns erstmal wieder unserer eigenen Geschichte vergewissern, um tatsächlich die Freiheit erkämpfen zu können. Das war so ein Stück weit die Idee der Negritude. Und auf jeden Fall, Aimé Césaire hat in einem ganz berühmten, in einem ganz berühmten Buch, einem kleinen Büchlein über den Kolonialismus, heißt das, im Jahr 1950, also zu dem Zeitpunkt, als der Kolonialismus noch bestanden hat, den Kolonialismus in seiner Gesamtheit versucht zu charakterisieren. Und daraus möchte ich kurz was vorlesen, und zwar möchte ich das deswegen vorlesen, weil wenn es in Europa um Kolonialismus geht, gibt es oft, vor allem in Deutschland, so eine sehr sozusagen distanzierte Gestimmtheit. Kolonialismus, Deutschland hat seine Kolonien, seine in Anführungszeichen, bereits im Ersten Weltkrieg verloren, das geht uns nicht so richtig mehr was an. In den letzten Jahren ist das so ein bisschen relativiert worden, seitdem es viele Initiativen beispielsweise zu Straßen, für Straßenumbenennungen gibt, seitdem es diese Frage gibt, ob nicht geraubte, im Kolonialismus geraubte Museumsgüter zurückgegeben werden müssen, eine ganz aktuelle Debatte. Also die Stimmung ändert sich gerade, aber oft noch ist der Kolonialismus viel zu sehr sozusagen so eine Art Thema. Also ganz anders als der Nationalsozialismus, der eben ja auch zu Recht auch sehr empathisch und mit persönlichen Bezügen diskutiert wird. In dem Sinne möchte ich euch Sie einladen, dieses Zitat anzuhören. Aimé Césaire sagt, kein menschlicher Kontakt, sondern Beziehungen von Herrschaft und Unterwerfung, die den Kolonisierenden zu einem Aufseher, einem Feldwebel, einem Gefängniswärter, einem Wachhund machen und den Eingeborenen, solche Worte nutzt Césaire bissig ironisch, zu einem Produktionsmittel. Ich darf hier meinerseits eine Gleichung aufstellen. Kolonisierung gleich Verdinglichung. Ich höre den Proteststurm. Man redet mir von Fortschritten, von Errungenschaften, von geheilten Krankheiten, von gestiegenem Lebensstandard. Als Referent möchte ich hinzufügen, ganz normale Argumente, mit denen bis heute der Kolonialismus in Europa schön geredet wird. Ich aber rede von um ihre Identität gebrachten Gesellschaften, von niedergetrampelten Kulturen, von ausgehöhlten Institutionen, von konfisziertem Land, von ausgelöschten Religionen, von vernichtetem künstlerischen Glanz, von vereitelten großen Möglichkeiten. Man wirft mir Statistiken, Straßen, Kanal- und Eisenbahnkilometer an den Kopf. Ich aber rede von Tausenden abgeschlachteter Menschen im Ozean Kongo. Ich rede von denen, die in dem Augenblick, da ich dies schreibe, mit bloßen Händen den Hafen von Abidjan, der größten Stadt der heutigen Elfenbeinküste, ausheben. Ich rede von Millionen Menschen, die von ihren Göttern, von ihrer Erde, von ihren Gewohnheiten, aus ihrem Leben, aus dem Leben überhaupt, vom Tanz, von der Weisheit weggerissen wurden. Ich rede von Millionen Menschen, denen man ganz bewusst die Angst, den Minderwertigkeitskomplex, das Zittern, den Kniefall, die Verzweiflung, das Domestikentum eingebläut hat. Man will mir mit der Tonnage an Baumwolle oder exportiertem Kakao, mit vielen Hektar gepflanzter Ölbäume und Weinreben imponieren. Ich aber rede von natürlichen Ökonomien, von harmonischen und lebensfähigen Ökonomien, von auf die Eingeborenen zugeschnittenen Ökonomien, die man zerrüttet hat, von zerstörten Nahrungsmittelkulturen, von planmäßig eingeführter Unterernährung, von nur am Profit des Mutterlandes orientierter Entwicklung der Landwirtschaft, von der Plünderung von Erzeugnissen, von der Plünderung von Rohstoffen. Man brüstet sich mit der Abschaffung bestimmter Übelstände. Auch ich rede von Übelständen. Aber um zu sagen, dass man auf die alten, sehr realen Übelstände andere, sehr verabscheuungswürdige gesetzt hat. Es dürfte also deutlich werden, Césaire glorifiziert die vorkoloniale Vergangenheit keinesfalls. Man redet mir von zur Raison gebrachten lokalen Tyrannen, also afrikanischen Tyrannen. Doch ich stelle fest, dass sie sich, die afrikanischen Tyrannen, meist sehr gut mit den neuen Tyrannen, das heißt den Kolonialbeamten, vertragen. Und dass zwischen diesen und den alten, beziehungsweise umgekehrt zum Schaden der Völker, ein Filz von Gefälligkeiten und versteckter Komplizenschaft entstanden ist. Soweit Césaire. Ganz vieles, was er gesagt hat, ist, das wird jetzt gleich noch deutlich werden, erschreckend aktuell. Also auch gerade das, was zum Schluss noch mal zum Tragen gekommen ist, diese Komplizenschaft, das ist ein Thema, was sich seit damals bis heute durchzieht. Genau deswegen war es mir eben wichtig, das einmal vorauszuschicken und das, wie gesagt, als Einladung so ein bisschen mit dem Tenor der Musik quasi von Césaire im Hinterkopf, das jetzt zu hören, was ich berichten werde. Wenn man sich die Frage stellt, inwieweit der Kolonialismus vor allem auf der wirtschaftlichen Ebene, wenn man so möchte, ein Erbe hinterlassen hat, was ganz direkt mit den heutigen Fluchtursachen zusammenhängt, dann muss man eigentlich bereits bei der Sklaverei beginnen. Denn die Sklaverei, vor allem der transatlantische Sklavenhandel zwischen 1650 und 1850, den ja viele so eher so als den Dreieckshandel noch aus dem Schulunterricht kennen, dieser transatlantische Sklavenhandel, der hat in einem ganz großen Ausmaß zur Zerstörung lokaler Ökonomien geführt und er hat vor allem auch dazu geführt, dass zum damaligen Zeitpunkt keine Warenproduktion entstanden ist, keine Güterproduktion. Zu dem Zeitpunkt, als mittels der Sklaven in der neuen Welt, in den USA, aber auch in Europa die Industrialisierung quasi so richtig in Gang gekommen ist. Also ganz viele Wirtschaftshistoriker sagen, dass damals es zwar schon einen Unterschied zwischen afrikanischen und europäischen Ländern gab, dass aber durch den Sklavenhandel dieser Unterschied, dieser kleine Unterschied, richtig groß geworden ist. Auch hier möchte ich einen Zeitgenossen zitieren, nämlich Joseph Ki Zerbo, den bekanntesten afrikanischen Historiker aus Burkina Faso. Und der schreibt, welche Erschütterungen mussten die schwarzen Zivilisationen erleben? Der Gedanke, etwas herzustellen oder Vorräte anzuhäufen, verschwand in diesem allgemeinen Chaos. Schließlich ließ der Sklavenhandel den Krieg und die Gewalttätigkeit zwischen den Volksstämmen zum chronischen Zustand werden. Also es geht tatsächlich eben darum, im Rahmen des Sklavenhandels, des transatlantischen, aber auch des arabischen Sklavenhandels, sind 50 Millionen Menschen einerseits versklavt worden oder bei Sklavenjagden ums Leben gekommen. Das war ein unglaublich großer Aderlass, der zwar demografisch nicht ganz so schwer zu Buche geschlagen hat, wie man das zwischenzeitlich dachte, aber eben ökonomisch. Ökonomisch hat er tatsächlich dazu geführt, dass zu dem Zeitpunkt, als der Sklavenhandel, nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, endgültig auslief und wo der Kolonialismus begann, dass da bereits ein großer Abstand war. Und wenn man so möchte, der Kolonialismus hat genau dort weitergemacht, wo der Sklavenhandel aufgehört hat. Also diese sozusagen Verbindungslinie sollte man auf jeden Fall im Kopf haben. Der Kolonialismus ist nicht auf einen Schlag nach Afrika gekommen, der ist sozusagen über das 19. Jahrhundert verteilt, schrittweise in verschiedenen Regionen gekommen, hat sich immer stärker ausgedehnt und hat sich dann erst mit der berühmten Berliner Konferenz 1884-85 wirklich systematisiert. Und wenn wir jetzt gucken, was der Kolonialismus eben auf den verschiedenen Ebenen an Erbschaft produziert hat, und darum soll es ja gehen, dann fangen wir jetzt mit der wirtschaftlichen Ebene an und können eben feststellen, auf der wirtschaftlichen Ebene gab es eine erste Phase der Raubwirtschaft, das werden die meisten wissen, wo eben Elfenbein und andere Rohstoffe richtig geraubt wurden, auch mit großen Menschenverlusten, unter anderem in der heutigen Demokratischen Republik Kongo unter Leopold II., dem belgischen König, wo 10 Millionen Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Aber das war sozusagen nur die erste Phase. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg wurde das dann planmäßiger betrieben und nach dem Ersten Weltkrieg fing eine Phase an, wo die afrikanischen Länder zudem degradiert wurden, was sie heute noch sind, zu Rohstofflieferanten. Damals fing es an, dass man dafür gesorgt hat, dass in den afrikanischen Ländern, in den heutigen afrikanischen Ländern, vor allem Rohstoffe, agrarische und mineralische Rohstoffe, also Bergbau, gefördert und verkauft wurden. Und das ist das Entscheidende, im Gegenzug wurde auch dafür gesorgt, dass es keine Industrialisierung gibt. Industrialisierung wurde sogar richtig gehend verhindert. Während des Zweiten Weltkrieges beispielsweise ist es so gewesen, dass weil Europa überhaupt nicht mehr die Möglichkeiten hatte, Waren nach Afrika zu liefern, dass es eine erste kleine Industrialisierungswelle in verschiedensten westafrikanischen Ländern gegeben hat. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg seitens der französischen Kolonialmacht direkt wieder zurückgedreht. Eigene Industrialisierung durfte nicht sein. Afrika hatte einen ganz speziellen Ort in der globalen Arbeitsteilung, nämlich den Ort, tatsächlich Rohstoffe zu liefern und Produkte, Fertigprodukte abzunehmen, aber eben nicht eine eigene Industrialisierung zu durchlaufen. Hier ist mit anderen Worten im Zuge des Kolonialismus das vertieft worden, was eben bereits während des Sklavenhandels angelegt wurde. Auch auf der Infrastruktur, und das ist ja bereits in dem Zitat von Aimé Césaire zum Tragen gekommen, auch auf der Infrastruktur, die immer so lobend erwähnt wird, wo immer gesagt wird, naja, Europa hat ja immerhin Infrastruktur nach Afrika gebracht, auch dort ist verdammt wenig gelaufen. Man kann das zum Beispiel am Eisenbahnnetz sehen, und da müsste man jetzt nochmal... Genau. Was als Eisenbahn sozusagen nicht Netz geschaffen wurde, ist das. Es wurden lauter Stich-Eisenbahnlinien geschaffen, gebaut, die aus dem Landesinneren zum nächsten jeweils größeren Hafen gegangen sind, um dort die Rohstoffe abzutransportieren. Und wenn du jetzt nochmal eins weiterklickst, dann sieht man nämlich, und das wäre ein Eisenbahnnetz. Das wäre ein Eisenbahnnetz, was wirklich in der Lage wäre, auch die Leute untereinander handeln zu lassen und tatsächlich sowas wie funktionierende Wirtschaften entstehen zu lassen. Jetzt wieder eins zurück. Aber das war nicht gewollt. Gewollt war das. Gewollt war eben tatsächlich, dass die afrikanischen Länder dabei bleiben, in erster Linie Rohstofflieferanten zu sein. Auch 10% der Straßen waren zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit überhaupt nur asphaltiert. Telekommunikation gab es sozusagen zwischen den kolonialen Hauptstädten und den Kolonialstationen, aber was anderes nicht. Elektrizität ohnehin nicht, gibt es ja auch heute noch in ganz großen Teilen nicht wirklich. Also mit anderen Worten, auch auf der Infrastrukturebene sah es ungleich schlechter aus, als man denkt. Und das gilt auch für die soziale Infrastruktur, die sich auch heute noch Europa in einer sorgsam gepflegten Legende immer noch zugute hält. Aber wir haben ihnen ja immerhin Schule gebracht. ihnen, in Anführungszeichen. Wir haben ja immerhin Krankenhäuser gebracht. Auch das stimmt in der Form nicht. 1945, also zum Ende der Kolonialzeit, waren 95% aller auf dem afrikanischen Kontinent lebenden Menschen AnalphabetInnen, Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten, weil sie nicht die Chance bekommen haben, die Schule zu besuchen. Afrikanische Länder haben erst Ende der 90er Jahre die Einschulungsraten erreicht, die asiatische Länder bereits in den 50er Jahren hatten. Die grausame Kolonialmacht Japan hat bei der Besetzung Koreas in Korea eine Schwerindustrie eingeführt. Nicht, dass deswegen der japanische Kolonialismus besser gewesen wäre. Im Gegenteil, er ist sehr, sehr tödlich und sehr, sehr brutal gewesen. Aber es sind ganz andere Strategien gewesen. Afrika wurde ganz bewusst sozusagen richtig klein gehalten. Und es ist eben keine sozusagen allgemeine Bildungsexplosion auf den Weg gebracht worden. Bis 1960 gab es keine einzige Volluniversität, außer in Südafrika. Volluniversität heißt also Universität mit Promotionsmöglichkeit. In der Demokratischen Republik Kongo der heutigen gab es genau 7 Akademiker zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit. Also auch das ist ein Märchen, wenn eben Europa sich immer wieder zugute hält, wir haben doch, es stimmt nicht, genau das hat Aimé Césaire in seinem Zitat auch gesagt. Und wenn man sich sozusagen die Krankenhausbetten und die Ärzte und Ärztinnenzahlen pro Kopf anguckt, dann sieht das ähnlich desaströs aus. Ich komme zum dritten Punkt, der koloniale Staat. Um all das, was ich jetzt beschrieben habe, durchzusetzen, eben um sozusagen die Länder auf Rohstofflieferanten zu degradieren, um eine Infrastruktur zu schaffen, die eben genau nur diesem Zweck gewidmet ist, haben die Kolonialmächte den sogenannten, wenn man so möchte, kolonialen Kommandostaat eingeführt, also ein Staat, der nicht mit Staatsbürgern funktioniert hätte, die die Möglichkeit haben zu wählen oder die in irgendeiner Form adressiert wurden, sondern es ging darum, letztendlich die Bevölkerung zu verwalten und dafür zu sorgen, dass keine Aufstände entstehen, dafür zu sorgen, dass Steuern gezahlt werden, dass die Leute auch zum Steuern zahlen gezwungen werden. Aber es ist ein ausgesprochen brutaler Staat ohne Gewaltenteilung entstanden, sozusagen die jeweiligen Provinzgouverneure hatten unglaubliche Vollmachten, die waren also Richter und Gesetzesmacher in einem, haben das also sozusagen alles aus einer Hand verwaltet. Am Anfang war die Verwaltung noch nicht mal schriftlich, sondern nur mündlich, also sie war sozusagen hochgradig despotisch und sie war, wo immer es notwendig erschien, auch unglaublich brutal. Und um sich durchzusetzen wurden, das wissen auch viele, eben lokale Chiefs eingesetzt oder es wurden Leute zu lokalen Chiefs erklärt und gesagt, so, ihr macht jetzt quasi in Anführungszeichen für uns die Drecksarbeit. Und das hat, und darum geht es, ein Verhältnis gestiftet, was heute noch für viele afrikanische Länder ganz prägend ist, nämlich ein Verhältnis, das darin besteht, dass der Staat von der Bevölkerung als Gegner wahrgenommen wurde. Als Gegner, der nichts gibt, aber der unglaublich viel nimmt und unglaublich viel fordert. Der Steuern fordert, der Zwangsarbeit fordert, der Millionen im Ersten und Zweiten Weltkrieg zwangsrekrutiert hat, die dann im Zweiten Weltkrieg an der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus mitgekämpft haben, der aber nichts bereit war, wirklich zu geben. Dieses Verhältnis aus einem sozusagen despotischen Staat und einer Bevölkerung, die von diesem Staat nichts zu erwarten hatte, ist sozusagen ein zweites ganz wichtiges Erbe des Kolonialismus, neben sozusagen der Degradierung darauf, Rohstofflieferant zu sein. Ich komme zum letzten Punkt, der auch in meiner Eigenschaft als Weißer, als europäischer Referent einer ist, den ich sozusagen zwar ansprechen möchte, weil er wichtig ist, aber wo ich auch mit der notwendigen Zurückhaltung agieren möchte, das ist dieser Punkt, der in der Debatte oft als innere Kolonisierung bezeichnet wird. Also als den Umstand, Franz Fanon, ein weiterer wichtiger Unabhängigkeitskämpfer und Theoretiker, der Lehrer von, wenn man so möchte, Aimé Césaire, hat das in einem seiner Bücher Schwarze Haut, weiße Masken genannt. Er hat eben darauf hingewiesen, dass viele der sozusagen Vertreter der kleinen Elite, die Möglichkeit hatten, mit den EuropäerInnen zusammenzuarbeiten oder gar in Europa zu arbeiten, dass die sich sozusagen diesem weißen Ideal unterworfen haben und immer stärker versucht haben, wenn man so möchte, selbst Weiße zu werden. Ich möchte dort zwei Zitate von Franz Fanon vorlesen. Die Welt des Kolonialherrn ist eine feindliche Welt, also für eben diese sozusagen nachwachsende junge Fraktion, die ihn zurückstößt. Aber gleichzeitig ist sie eine Welt, die seinen Neid erregt. Er träumt, den Platz des Kolonialherren einzunehmen. Der kolonisierte Intellektuelle lässt seine Aggressivität, dem kaum verhüllten Willen zugutekommen, sich der kolonialen Welt anzupassen. Er stellt seine Aggressivität in den Dienst seiner eigenen, seiner individuellen Interessen. So entsteht leicht eine Klasse von individuell bereiten Sklaven, von Freigelassenen. Dieser Punkt ist deswegen wichtig, und ich komme gleich auch nochmal darauf zurück, weil, und auch Aimé Césaire hat das bereits gesagt, hier, wenn man so möchte, die Wurzel auch für diese Kollaboration liegt, diese Kollaboration zwischen Eliten im Süden und Eliten im Norden, die Bereitschaft, auch wenn man so möchte, Vorgaben seitens Europas umzusetzen. Da gibt es also tatsächlich eben eine Dynamik, die unter anderem als innere Kolonisierung bezeichnet werden kann. Auch die Negritüd, ich habe es eingangs gesagt, diese Befreiungsphilosophie hat sich genau damit beschäftigt, hat genau gesagt, wir müssen sozusagen diese Selbstunterwerfung unter europäische Ideale, wir müssen die aufheben. Wenn wir die nicht aufgeknackt kriegen, dann werden wir sozusagen nie unseren eigenen Weg finden, dann werden wir immer nur versuchen, genauso zu werden wie Europa und eben auch die entsprechenden Vorgaben umzusetzen. Wir können eine Zwischenbilanz ziehen. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit sah es wirtschaftlich extrem schwierig aus. Die Länder waren, wie gesagt, Rohstofflieferanten. Es gab keine wirklich funktionierende Wirtschaft, keine Infrastruktur. Das Ausbildungsniveau war extrem niedrig. Es gab so gut wie keine Erfahrungen in Sachen Regierungshandeln. Ich habe es ja gesagt, eben Belgien 7 Akademiker. Viele der Kolonialmächte haben eben die Menschen ganz bewusst sozusagen von verantwortlichen Positionen zurück sozusagen gehalten. Sie haben eben nur dafür gesorgt, dass die die sogenannte Drecksarbeit eben machen, aber dass sie eben am Ende die Zügel in der Hand halten. Und es gab eben einen Staat, der in erster Linie ein despotisches Gebilde war, der aber nicht funktionstüchtig war im Sinne davon, dass er tatsächlich in der Bevölkerung, in der Gesellschaft verankert gewesen wäre und in der Lage gewesen wäre, staatliche Leistungen zu bringen. Also das, was man auch unter staatlichen Leistungen bringt, ein gutes Schulsystem, eine gute Gesundheitsversorgung, den Bau von Straßen, den Bau von Brunnen, von sanitären Einrichtungen. Also das, was wir zu Recht im Rahmen von sozialer Infrastruktur erwarten, was ein Staat leisten können muss, da war eben sozusagen der koloniale Staat weit entfernt. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie eben die Zeit nach der Unabhängigkeit gelaufen ist, dann kann man feststellen, und das ist jetzt der entscheidende Punkt auf meinen Vortrag heute Abend, dann kann man eben feststellen, dass das, was ich jetzt als koloniales Erbe skizziert habe, dass das in der Folgezeit eben, wenn man so möchte, wie so ein Bleistück an vielen der Länder hing und eben die Handlungsspielräume von Anfang an unglaublich eng gemacht hat. Die jungen Regierungen, und ich betone wirklich jung, weil es waren junge Studierende, die gerade aus Europa zurückgekommen sind, die plötzlich dann Minister waren, die Präsidenten waren, die Chefs der Notenbanken waren etc., also die überhaupt gar nicht über das Know-how und die Erfahrung verfügt haben, mussten ganz schnell feststellen, es gibt keine wirtschaftlichen Spielräume, wir können gar keine Steuern einnehmen, wir können nicht den Staat dadurch legitimieren, dass der Staat was gibt, sondern sie mussten feststellen, dass sie auf die Hauptstadt quasi eingeengt sind, dass sie in der Fläche überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatten, staatliche sozusagen Leistungen zu bringen. Sie mussten auch feststellen, dass die Bevölkerung überhaupt kein Interesse hatte, mit diesem Staat zu kooperieren. Und das hat ganz schnell dazu geführt, dass diese jungen Eliten, die eigentlich sehr optimistisch gestartet sind, dass die, wenn man so möchte, sehr schnell zu gelehrigen Schülern dessen geworden sind, was sie vorher schon gelernt hatten. Weil viele waren in der Kolonialverwaltung bereits eingesetzt. Manche waren sogar Präsidenten, Mitglieder des französischen Parlaments, der Präsident der späteren Elfenbeinküste, Hubert Boigny, oder der Präsident von Niger, der Präsident von Mali. Die waren alle Mitglieder der französischen Nationalversammlung, sind dann zurückgekommen, haben aber, und hier kommt wieder schwarze Haut, weiße Masken, das, was Franz Fanon so bezeichnet hat, ins Spiel, haben aber tatsächlich von Anfang an sozusagen in so einer Balance gearbeitet. Sie wollten was Neues, waren aber auch mit den Schwierigkeiten konfrontiert und sind sehr schnell quasi in die Habits zurückgefallen, in das, was sie vorher gelernt hatten, weil eben es auch tatsächlich schwierig war, anders handeln zu können. Und das hat dann dazu geführt, dass viele der Staaten sehr schnell zu Einparteien Staaten zu Diktaturen wurden, dass es Militärputschs gab. Aber hier muss man tatsächlich sehen, die Ausgangsbedingungen waren in der Tat ausgesprochen schlecht. Ähnlich auf der Ebene der Ökonomie. Die jungen Staaten haben es nicht geschafft, sich sozusagen aus der Abhängigkeit von den Rohstoffen zu befreien. Ich habe es ja eben gesagt, wenn man so möchte, die Bedingungen, die äußeren Rahmenbedingungen, es gab keine Industrialisierung, es gab keine Ausbildung, nichts dergleichen, waren dafür einfach nicht geeignet, um sich hier wirklich, wenn man so möchte, frei zu schwimmen. Die jungen Staaten haben versucht, die bäuerliche Bevölkerung auszuquetschen, um überhaupt eine Industrialisierung in den Städten zu ermöglichen. Aber wenn ich die Bauern, die die Mehrheit der Bevölkerung einer Gesellschaft darstellen, damals über 90%, wenn ich die ausquetsche, das Ausquetschen bestand darin, dass die nur einen Bruchteil für ihre Produkte des Weltmarktpreises ausgezahlt bekommen haben. Also der Staat hat ihre Produkte aufgekauft und hat ihm nur 10% dessen gegeben, was auf dem Weltmarkt sozusagen zur Verfügung stand. Die Bauern hatten überhaupt gar kein Interesse, was zu produzieren. Die haben versucht, Subsistenzproduktion zu machen, um selbst zu überleben, wenn sie eben von diesen Eliten auch in der Form ausgesaugt wurden. Hinzu kam, dass die Terms of Trade, also die Rohstoffpreise, immer schlechter wurden und damit auch die Terms of Trade. Terms of Trade ist das, was ein Land an Rohstoffen geben muss in dem Fall, um dann fertige Industrieprodukte zu bekommen. Das Verhältnis wurde immer schlechter, die Rohstoffe wurden immer billiger, die Industrieprodukte immer teurer und das hat eine ganz fatale Logik gestiftet, nämlich letztlich eine Logik, dass diese Länder Schritt für Schritt in die Verschuldungsfalle gelaufen sind. Diese Verschuldung kam dann auch in den 70er Jahren nicht, und das ist wirklich ganz wichtig, um sich das auch klar zu machen, nicht ohne sozusagen aber zu vergessen, dass es in den 60er und den 70er Jahren, obwohl die Ausgangsvoraussetzungen so schlecht waren, es gab eine kleine Industrialisierung in vielen dieser Länder. Es ist ein gewisser industrieller Grundstock entstanden. Es gab Autoindustrie in der Elfenbeinküste und in Nigeria. Es gab Textilindustrie, es gab Nahrungsmittelindustrie, es gab Medikamentenindustrie, Zementindustrie, einfache Konsumgüter, Fahrräder, Mopeds, Plattenspieler. Momente des täglichen Bedarfs, nicht allzu komplizierte technische Geräte, wurden in vielen dieser Länder produziert. Also es trotz sozusagen, und das muss man erstmal auch anerkennend sagen, trotz dessen, dass es, ich brauche noch ein ganz bisschen, aber ich bin, trotz dessen, dass es sozusagen so eine schlechte Ausgangsvoraussetzung gewesen ist, haben die Länder es tatsächlich geschafft, auf die Füße zu kommen. Auch die Einschulungsraten sind ganz stark nach oben gegangen, die Lebenserwartung ist nach oben gegangen, es ist tatsächlich wirklich gut nach vorne gegangen. Dann ist aber tatsächlich die Verschuldungsfalle in den 70er Jahren zugeschnappt. Aus den Gründen, die ich eben erwähnt habe, dass eben die Länder von den Rohstoffen abhängig waren. Die Rohstoffpreise wurden immer niedriger. Sie konnten eigentlich nichts verdienen. Sie mussten aber auch, um importieren zu können, auch Schulden machen. Dann gab es auch viele diktatorische, potentatische Herrscher, die eben auch Schulden für verrückte Industrieprojekte, für verrückte Großstadtprojekte aufgenommen haben, was Geld, was ihnen hinterhergeschmissen wurde. Und dann ist diesen Ländern genau das passiert, was wir jetzt in den letzten Jahren von Griechenland kennengelernt haben. Sie sind in die Verschuldung gekommen und sie sind dann den Strukturanpassungsprogrammen von IWF, von Weltbank und von internationalen Finanzgebern ausgesetzt worden. Dann haben diese ganzen Programme sozusagen gegriffen, die wir auch jetzt bei Griechenland eben, wie gesagt, gesehen haben. Den Ländern wurde vorgeschrieben, dass sie sich noch stärker auf Rohstoffproduktion konzentrieren sollten, weil das ist ja das, was sie können, um ihre Schulden zu bezahlen. Sie sollten ihre Währungen abwerten, damit das mit den Rohstoffexporten noch besser klappt. Sie sollten die Märkte öffnen, damit wirklich richtige Konkurrenz sozusagen kommt, damit die mal wirklich merken, was rentable Industriebetriebe sind, nicht solche unrentablen sozialistischen Monsterbetriebe oder was das im Einzelnen auch gewesen ist. Die Subventionen sollten für die Bauern abgebaut werden. Man kann nicht einfach Subventionen verteilen, hieß es. Und dergleichen mehr. Das hat zu sozusagen genau den gleichen Effekten geführt, wie jetzt nicht nur in den letzten Jahren in Griechenland, sondern wie in vielen Ländern des globalen Südens, die diese Strukturanpassungsprogramme durchlaufen mussten. Die Arbeitslosigkeit und die Armut ist nach oben geschnellt, beispielsweise in der Elfenbeinküste, die mal als Schweiz Westafrikas gilt, ist die Armutsrate zwischen 85 und 95 von 10% auf 36% nach oben gegangen, weil es Massenentlassungen gegeben ist, die Schulbesuchsrate ist wieder nach unten gegangen, der Gesundheitssektor ist wieder nach unten gefahren worden, also alles das, was in den 60ern und frühen 70ern aufgebaut wurde. Industrie ist buchstäblich vom Markt gefegt worden, es gab eine Deindustrialisierungswelle. In Nigeria gab es in den 1980er Jahren noch 175 Textilfabriken, 175. Im Jahr 2010 waren es noch 25. 30.000 Menschen haben in der ghanaischen Textilindustrie gearbeitet, 2000 waren es nur noch 3.000. Also das ist mit Deindustrialisierung gemeint. Die Hähnchenbeispiele habe ich schon genannt, das sind nämlich diese ganzen Beispiele, wo die Marktöffnungen dazu geführt haben, dass subventioniertes Gemüse, subventionierte Milch, subventionierte Getreide eben dafür gesorgt haben, dass in dem Fall afrikanische Bauern von den Märkten gefegt wurden. Und jetzt muss man noch mal sich erinnern, Subventionen wurden den afrikanischen Ländern verboten, Aber natürlich hat die Europäische Union, natürlich hat die USA weiterhin ihre Bauern subventioniert. Von den 12 Millionen Baumwollbauern haben seit 2005 die Hälfte die Produktion von Baumwolle in Westafrika eingestellt, weil sie nicht mehr gegen die subventionierte Baumwolle aus den USA anhalten konnten. Aber, und das ist jetzt eben entscheidend, gleichzeitig wurde diesen Ländern eben verboten, ihre Bauern zu subventionieren. Also Subventionen dort schlecht, aber für die eigenen Bauern gut. All das sind Effekte der Strukturanpassungsprogramme gewesen. Zwei letzte Beispiele. Bergbau. Den Ländern wurde auferlegt, damit internationale Bergbauunternehmen investieren können, den Bergbauunternehmen paradiesische sozusagen Zustände zu schaffen. Paradiesische Zustände heißt, dass sie Tax Holiday bekommen haben, dass sie bis 10, 15 Jahre Tax Holiday bekommen haben. Die Umsatzrendite, die noch in den 90er Jahren, Umsatzrendite ist Gewinn sozusagen pro investiertem Euro, die Umsatzrendite lag bei 5% in den 90er Jahren und lag dann am Ende der Strukturanpassungsprogramme bei 27%. Also in den 90er Jahren waren es dann eben 5%, die ich pro investiertem Euro gewonnen habe oder Mark oder Dollar, und dann waren es später eben 27%, einfach tatsächlich, weil die Bedingungen derart viel besser wurden. Dazu gehörten auch liberalisierte Kapitalverkehrskontrollen. Der IWF, also nicht jetzt irgendein linkes Institut, sondern der IWF schätzt, dass den afrikanischen Ländern pro Jahr 175 Milliarden Dollar durch illegale Kapitalrückflüsse verloren gehen. Geld, was eigentlich mindestens versteuert werden müsste, also was nicht nachher 175 Milliarden wäre, aber was mehrere Dutzend Milliarden wäre, was den Staaten als Steuer zur Verfügung stehen würde, wenn es nicht eben durch diese auch seitens der Industrieländer aufgezwungenen sozusagen liberalen Gesetze, wenn dieses Geld nicht sich vom Acker machen würde. So, ich komme in die Schlussgerade. Deutlich dürfte also geworden sein, das war ja auch am Anfang meine Ausgangsfrage, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Länder eben nur 1% der globalen Industrieproduktion haben, dass sie nur 2% am globalen Handel haben, dass die meisten Menschen eben in der Landwirtschaft arbeiten, dass so wenig in der Industrie arbeiten. Warum ist keine Industrie entstanden? Wenn man sich das sozusagen in der langfristigen Entwicklung anguckt, dann muss man sich eben diese Momente von Kolonialismus über Strukturanpassungsprogramme bis in die aktuelle Gegenwart angucken und angucken, was ist da eigentlich passiert? Wie wurde dort ganz systematisch, wenn man so möchte, auch Industrialisierung, wenn man so möchte, buchstäblich hintertrieben? Wie wurde sie verhindert? Und wie hat das dazu geführt, dass heute so ein großes Gefälle besteht, dass eben viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, afrikanische Länder haben unter den gegebenen Bedingungen an ganz vielen Punkten überhaupt gar keine Chance mehr im globalen Wettbewerb, alle Märkte sind geöffnet, alle Grenzen sind geöffnet, wirklich mithalten zu können, weil auch die Umschlagsgeschwindigkeiten, wie Produkte entwickelt werden, verkauft werden und dann schon wieder veraltet sind und dann kommen neue auf den Markt, weil die sich so beschleunigt haben, dass es da eben unglaublich schwierig ist, mitzuhalten. Zwei Punkte, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weshalb ich sie nur erwähne, dass ich sie nicht erwähnt habe, damit sie so ein bisschen noch im Hinterkopf sind. Das eine ist, zur vollen Geschichte würde natürlich auch gehören, immer dann, wenn afrikanische Länder tatsächlich versucht haben, und diese Versuche gab es, mit demokratischen Aufbruchbewegungen tatsächlich ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, hat der Westen sehr wohl sehr sozusagen interesseorientiert dafür gesorgt, dass solche sozusagen Aufbrüche auch wieder verhindert wurden. Die zwei bekanntesten auch Morde des 20. Jahrhunderts im Kontext von Afrika ist Patrice Lumumba, 1960 der erste gewählte Premierminister der Demokratischen Republik Kongo. Anfang 61 war er bereits ermordet, weil er versprochen hat, die riesigen Schätze des Kongos tatsächlich zugunsten der Bevölkerung zu nationalisieren. Und Thomas Sankara in den 80er Jahren, der Präsident von Burkina Faso, der eben tatsächlich auch aus der Sicht des Westens, zwar ein sehr kritisches, ein sehr linkes, aber tatsächlich ein an den Interessen der Bevölkerung orientiertes Regierungsprogramm gemacht hat. Auch er wurde ermordet von seinem engsten Mitstreiter Blaise Compaoré, der fortan ab 87 als Stabilitätsanker Frankreichs und der Europäischen Union in Westafrika galt. Nachdem er aber sozusagen einen der größten Hoffnungsträger, in dem Fall der 80er Jahre, aus dem Weg geräumt hat. Letzter Punkt, wie kann ich Fluchtursachen behandeln? Hier muss man tatsächlich, ich habe ja eingangs gesagt, einfach nur sich auf einzelne Bereiche zu konzentrieren, einfach nur die Investitionen steigern zu wollen, das ist zu wenig. Das Programm muss sozusagen komplexer sein. Erstens, toxische, habe ich jetzt mal gesagt, Strategien müssen tatsächlich abgebaut werden. Sowas wie die Strukturanpassungsprogramme, sowas wie die Leerfischung von Meeren, so etwas wie die Ausplünderung von Rohstoffen zu Billigstpreisen, weil diesen Ländern eben billige Bergbaugesetze aufgezwungen wurden. Also solche toxischen Verhaltensweisen muss Europa erstmal lassen. Also an dem Punkt müsste man vor allem sagen, es ist nicht nur Europa, es ist sozusagen die westliche Welt, es sind auch Schwellenländer, es ist auch China inzwischen. Sie müssten einfach Sachen lassen, dann wären sozusagen schon ganz viel erstmal auch Freiräume gestiftet. Sie müssten zweitens proaktiv vorgehen. Proaktiv heißt, man muss ja nicht den geringsten Preis für Rohstoffe nehmen. Man kann auch für Rohstoffe mehr zahlen, wenn man ein Interesse hat, dass die, die diese Rohstoffe verkaufen, davon auch leben können. Gerade gestern hat der Minister Müller, der gerade auf Reise in Afrika ist, genau das, ich war ganz erstaunt, in der Tagesschau gesagt, es bedarf eines Rohstoffgesetzes, wo eben ein ordentlicher Preis tatsächlich auch gewährleistet wird. Das meine ich mit proaktiv. Man muss ja die Länder, nur weil sie nicht konkurrenzfähige Produkte im Sinne der knallharten globalen Weltmarktkonkurrenz haben, automatisch vom Weltmarkt ausschließen. Man kann ja sagen, man unterstützt solche Produkte auch, das meine ich mit proaktiv. Also auch hier gibt es einen ganz breiten Raum. Also nicht nur die eigenen schlechten Verhaltensweisen lassen, sondern umgekehrt auch proaktiv tatsächlich die Länder zu unterstützen. Die Bauern müssen unterstützt werden. Der Weltagrarbericht hat schon 2008 gesagt, Kleinbauern muss man unterstützen, wenn sie aus ihrer sozusagen Armut rauskommen sollen. Die kann man sozusagen nicht dadurch unterstützen, dass man Großagrarindustrie unterstützt und die Kleinbauern vom Land fegt. Wo sollen die Leute denn hin? Die lösen sich ja nicht in Luft auf. Das sind dann eben die tatsächlich Hunderten von Millionen, die unter immer schwierigeren Bedingungen, unter anderem in den sogenannten Global Cities, dann dahin vegetieren. Man muss aufhören, undemokratische Regierungen zu unterstützen. Das ist bis heute immer noch ein Fall, auch in Westafrika, eine Familiendiktatur in Togo, seit über 50 Jahren ist an der Macht. Die Bundesrepublik Deutschland bescheinigt Togo Demokratisierung, obwohl von Demokratisierung da nicht die Rede sein kann. Wie gesagt, seit 50 Jahren erster Vater und seit 2005 der Sohn. Trotzdem Demokratisierung. Solche schlechten Verhaltensweisen sozusagen müssen in Frage gestellt und nicht unterstützt werden, weil das natürlich eben auch ganz viel mit den ganzen Problemen zu tun hat. Letzter Punkt, Migrantinnen müssen unterstützt werden. Migrantinnen, und da komme ich wieder an den Ausgangspunkt zurück, sie sind ganz tief verankert in sozusagen einer Kultur der Mobilität. Sie unterstützen ihre Herkunftsgesellschaften, ihre Herkunftsfamilien. Der Anteil, den Migrantinnen global zurücküberweisen, ist größer als die weltweite Entwicklungshilfe, 444 Milliarden Dollar pro Jahr, so die letzte Erhebung. Und insofern wer sozusagen die Länder unterstützen möchte, bekämpft nicht die Migrantinnen, sondern unterstützt die Migrantinnen darin, dass sie tatsächlich ihre Aufgabe, wenn man so möchte, ihre Familien zu unterstützen, dass sie die gut wahrnehmen können, weil dann sozusagen kann auch wieder das alte Modell der zirkulären Migration, wenn man so möchte, eingesetzt werden. So, die Moderatorin ist schon aufgestanden. Ich höre erstmal auf und bedanke mich fürs Zuhören.